Eine Woche weniger. Euer Meinungscast mit Emilas Tänzer.
Wir schreiben den 11. Glenun im Jahr 2420 nach der Sammlung. Meine Freunde, herzlich willkommen zu Eine Woche weniger, eurer Quelle für Hintergrundinfos zu Ereignissen aus Politik und Gesellschaft der vergangenen Woche. Mein Name ist Emil und ich bin froh, dass ihr hier seid, denn in der vergangenen Woche ging ein Schock durch die Regierung Larimars, als BMET-Truppen einen überraschenden Sieg gegen Urenengdola erringen konnten. Zudem müssen wir über die Waldbrände sprechen, die seit einigen Tagen große Teile des obridjanischen Kulturerbes bedrohen. Also passt gut auf, dann lernt ihr was. Am 9. Glenun kam es im larimarischen Durolma an der Westküste Inundus zu Kämpfen zwischen BMET und Urenengdola, die BMET überraschend für sich entscheiden konnte. Die Gohari halten nun den größten Teil des Hafens von Durolma besetzt. Die aggressiven Rückeroberungsversuche durch Truppen von Urenengdola blieben bisher erfolglos, denn BMET war es gelungen, die Verteidigungsanlagen weitgehend intakt zu lassen und folglich selbst zu bemannen. Eingesetzt wurde wohl eine neue BMET-Technologie, die der Konzern bisher nicht auf den freien Markt gegeben hat. Unabhängige Beobachter berichten von einem erfolgreichen Angriff auf den in Durolma stationierten Kreuzerverband Urenengdolas. Dabei seien die 7 Kriegsschiffe um den Kreuzer Ngango durch gezielte Angriffe unterhalb der Wasseroberfläche schwer beschädigt worden. Anschließend landeten die Gohari mit Schnellbooten transportierte Gefechtsharnischeinheiten im Hafen an, die verbliebenen Verteidiger schnell beseitigten. Meine Freunde, ich bin kein Kriegsblogger. Es gibt sicher andere, die eine genauere Sicht auf das Scharmützel haben. Wenn ihr jetzt also erwartet, dass ich euch haarklein erkläre, wie diese Aktion überhaupt hat funktionieren können, dann muss ich euch enttäuschen. Ich konzentriere mich auf das, was ich kann. Denn neben der entscheidenden Schwächung der Marinestreitmacht von Urenengdola, die bei dem Angriff alle 7 Schiffe und hunderte Mann Besatzung verloren haben, hat BMET an diesem Tag vor allem eins gezeigt. Urenengdola ist kein geeigneter Verteidiger für das Land Larimar. Die larimarischen Verteidigungsstreitkräfte wurden von dem Angriff derart überrascht, dass nach den Explosionen im Hafen direkt Chaos ausbrach. Und anstatt Waffenstellungen zu bemannen, begann man sofort mit Löscharbeiten und versuchte, die Schiffe zu retten. Zudem war die Ngango nicht einmal einsatzfähig besetzt. Auf dem Schiff stehen eigentlich rund 890 Männer und Frauen im Dienst. Am 9. waren es gerade mal 120. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Urenengdola den Angriff nicht hat kommen sehen. Die Regierung Larimars muss sich nun unweigerlich die Frage stellen, ob Urenengdola noch immer der richtige Konzessionsnehmer für die militärische Staatsgewalt des Landes ist. Und Insider-Infos zufolge geschieht dies auch bereits. Vergessen wir nicht, dass es sich in erster Linie um einen Krieg zwischen 2 Konzernen handelt. Die kämpfen in Larimar letztlich um Marktanteile. Und wenn BMET in der Lage ist, die Verteidigungsfähigkeiten Urenengdolas derart in Frage zu stellen, kommt das einer Selbstempfehlung gegenüber Larimar gleich. Zugleich ist Urenengdola noch der Weltmarktführer in Sachen Militär und ein solch kolossales Versagen erzeugt genügend Aufsehen, um diese Position dauerhaft zu schwächen. Gut. Heißt das jetzt, dass Larimar sich vielleicht in naher Zukunft von Urenengdola trennen und stattdessen BMET anbiedern wird? Ich will ehrlich sein, ich halte das für unwahrscheinlich. Urenengdola rüstet nicht einfach das larimarische Militär aus, es ist das larimarische Militär. Es gibt in Larimar praktisch keine Militärbasis, keine Kaserne, keinen Luftwaffenstützpunkt und keinen Marinehafen, der nicht in der Hand von Urenengdola läge. Und die wenigen, auf die das nicht zutrifft, gehören keineswegs Larimar, sondern infolge des Krieges jetzt eben BMET. Wechselt Larimar jetzt von Urenengdola auf BMET, dann beendet das ja nicht den Krieg zwischen den beiden Multis. Larimar liegt jetzt durch die Abgabe seines Gewaltmonopols an Urenengdola quasi mit BMET im Krieg. Und würde es sein Gewaltmonopol dem einen Konzern entziehen und dem anderen überschreiben, dann läge es auf einen Schlag mit Urenengdola im Krieg und hätte bereits all seine wichtigen Militärstandorte an den Konzern verloren. Nein, das werden die nicht machen. Ich denke, die sind sowieso schon nicht sonderlich glücklich mit der Situation. Ihnen bleibt aber erstmal nichts anderes übrig, als das Ende des Krieges abzuwarten. Was sie aber machen können, und das haben larimarische Politiker die Tage auch schon gefordert, ist Unterlassung. Konkret gab es wohl gestern eine hitzige Debatte im Swali, das ist deren Parlament, über die Aufgabe der Seeverteidigung des Landes. Die Opposition forderte wohl, Urenengdola diese Aufgabe zu entziehen, ohne sie direkt neu zu vergeben. Damit wäre Larimar zwar ohne eigenen marinen Schutz, aber den könnten seine Verbündeten wohl zumindest zeitweise gewährleisten. Larimar ist Teil des Schutznetzwerks Nord, kurz SNN, in dem zum Beispiel Swartwent und Ajonur gewichtige Rollen einnehmen. Es gibt aber derzeit auch keine konkrete Bedrohungslage für Larimar, jedenfalls nicht auf See. Der Entzug des Auftrags zur Seeverteidigung würde für Urenengdola zunächst nur bedeuten, dass Einnahmen entfallen. Es gäbe keinen Grund für Urenengdola, die eigenen Seestreitkräfte aus Larimar abzuziehen, denn die werden da immer noch gebraucht. Auch wenn sie momentan irgendwie nutzlos erscheinen. Aber der Konzern dürfte dann nicht mehr einfach so die Marinehäfen des Landes benutzen, da die Flotten nicht mehr im Regierungsauftrag handeln. Der Spieß würde sich umkehren, sodass Urenengdola für die Nutzung der Häfen bezahlen müsste. Und das würde sich Larimar teuer bezahlen lassen, nachdem ja klar ist, dass Urenengdola ein unbedingtes Interesse an der Stationierung seiner Marineeinheiten in Larimar hat. Bezahlen sie nicht, müssten sie die betreffenden Einrichtungen Larimars räumen. Durchsetzen würden das dann die Seestreitkräfte der Verbündeten. So argumentiert jedenfalls die larimarische Opposition. Und wirklich starke Gegenargumente hat die Regierungsfraktion bisher nicht vorgebracht. Mein Gegenargument wäre ja, dass man hier mit dem Eingreifen durch Dritte rechnet, über deren Kräfte man nicht einfach verfügen kann. Aber es gibt tatsächlich Regelungen für solche Fälle im Vertragswerk des SNN, auf die sich die Forderung der larimarischen Opposition stützt. Also erscheint das erstmal als eine gar nicht so abwegige Option, um einen ersten Schritt zur Rückgewinnung des eigenen Gewaltmonopols zu machen. Ich schätze mal, die nächsten Wochen werden zeigen, ob Larimar diese Chance nutzen wird, den Krieg Stück für Stück vor die eigene Haustür zu verlagern, anstatt sich von Konzernen den Teppich ruinieren zu lassen. Bis es soweit ist, haben wir die Gelegenheit zuzusehen, wie unser Teppich langsam in Rauch aufgeht. Aus bisher ungeklärter Ursache sind in Obridjan an mehreren Stellen Waldbrände ausgebrochen, die nun seit dem 6. Glenun wüten und immer noch nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten. Die Feuer haben ihren Ursprung an mehreren Stellen in der Grenzregion zu Gohar. Die obridjanische Feuerwehr hat es im Laufe der Woche zwar geschafft, die Ausbreitung nach Gohar zu verhindern, aber in den schwer zugänglichen Farnwäldern, die sich über einen Großteil des Landes erstrecken, breiten sich die Brände unaufhörlich in Richtung Süden aus. Große Ortschaften wie Korel in der Landesmitte und sogar die Hauptstadt Hairun sind bereits akut vom Feuer bedroht. Es geht das Gerücht, rivalisierende Banden in Obridjan hätten die Brände gelegt, um sich gegenseitig die Fangfarnernte zu erschweren. Ihr wisst, das Zeug wächst fast überall in Obridjan und man kann daraus Sipok gewinnen, die Grundlage für das überaus beliebte Betäubungsmittel Herit, das in den meisten Staaten der Welt verboten ist. Fangfarn verursacht in Obridjan ein Dilemma, denn einerseits gehört der natürliche Bewuchs in den Wäldern zum Naturerbe der Waldlandstaaten und seine Ausbreitung darf deshalb nicht behindert werden. Andererseits sind der gezielte Anbau und die Ernte der Pflanze in Obridjan verboten und die obridjanischen Behörden haben so ihre liebe Mühe damit, die Menschen von diesem überaus lukrativen Geschäft abzuhalten. Viele Menschen in Obridjan sind sehr arm und der methodische Anbau von Fangfarn verspricht hohe Gewinne, sodass sich mit der Zeit einige Kartelle gebildet haben, die international mit der Pflanze bzw. deren Hauptprodukt Sipok handeln. Und die Obridjani, die Fangfarn anbauen, haben es zur Perfektion gebracht, den Anbau wie natürlichen Bewuchs aussehen zu lassen. Eine Fangfarnplantage ist nicht von der natürlichen Ansiedlung der Pflanze zu unterscheiden. Trotz des generellen Anbauverbots ist der Pflanzensaft Sipok ein ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor für das Land. Er hat eine schmerzstillende Wirkung und wird in vielen Medikamenten eingesetzt. Man kann ihn zwar synthetisch herstellen, aber das Verfahren ist sehr aufwendig und wird eher dort angewandt, wo Fangfarn nicht natürlich vorkommt. Synthetischer Sipok verzichtet außerdem auf die psychoaktiven Bestandteile, die der Fangfarn-Sipok immer zu geringen Anteilen enthält. Deshalb ist er ungeeignet für die Herstellung von Herit, in der genau diese Bestandteile stark angereichert werden. Aber ich schweife schon wieder ab. Was wollte ich nochmal sagen? Ach richtig, rivalisierende Banden sollen die Brände verursacht haben. Ich empfinde es ja irgendwie als müßig, sich darüber Gedanken zu machen, wer die Feuer gelegt hat. Zumindest solange sie noch wüten, sollte der Fokus vielleicht eher auf der Brandbekämpfung liegen. Aber dass einige diesen Spekulationen nachhängen, hält die obridjanische Feuerwehr glücklicherweise nicht von ihrer Arbeit ab. Ob es nun also irgendwelche Kriminellen waren oder jemand anders oder die Feuer infolge natürlicher Ursachen ausgebrochen sind, am Ende brennt hier nicht nur Fangfarn, sondern ganze Wälder. Und einer der wenigen weiteren relevanten Wirtschaftsfaktoren in Obridjan ist Holz. Die meisten eurer Möbel kommen nämlich von Miko und die haben ihren Hauptsitz in, na, wer möchte raten? Ach, ich sag's euch einfach, Korel. Und da die Feuer bereits vor den Toren der Stadt brennen, könnt ihr davon ausgehen, dass der größte Teil der örtlichen Forstwirtschaft, die Miko zuliefert, inzwischen vernichtet ist. Also für diejenigen von euch, die immer die Betrifft-mich-nicht-Keule schwingen, wenn Mutter Natur geschunden wird, stellt euch schon mal darauf ein, dass eure geilen höhenverstellbaren Computertische und die neue Schrankwand für euer Wohnzimmer bald sehr viel teurer sein werden. Denn hier in Obridjan wird gerade nicht einfach irgendein Wald vernichtet, sondern die Grundlage der Holzindustrie des Landes, das die halbe Welt mit Holzprodukten versorgt. Und es ist ja nicht einmal gesagt, dass sich die Feuer auf Obridjan beschränken werden. Im Norden des Landes sind sie bereits gefährlich nah an der Grenze zu Tokrel. Obridjan ist leider nicht so groß, dass wir von ausreichend Zeit reden können, um die Brände aufzuhalten. Deshalb hat Esnia und Uplat, das zweite westliche Nachbarland von Obridjan, auch in den vergangenen Tagen Hilfe in der Brandbekämpfung zugesagt und bereits Löschflugzeuge entsandt, die die obridjanische Feuerwehr bei Korel und Hairun unterstützen. Weitere Kräfte sollen wohl gerade gesammelt werden. Und die sind auch dringend nötig, denn die Brandbekämpfung beschränkt sich aktuell auf wenige Brennpunkte, während sich die Feuer an einigen Stellen im Land ungehindert ausbreiten können. Wir haben in der Vergangenheit bereits in ähnlichen Situationen beobachten können, wie der Stamm der Nachar aus Gohar sich an der Waldbrandbekämpfung in Obridjan beteiligt hat. Nachdem aber Gohar völlig unnötig seine Grenzen geschlossen hat, ist dafür eine Ausnahmegenehmigung durch das Auswärtige Amt erforderlich und die könnte unangenehm lange auf sich warten lassen. Die Nachar haben indes bereits ihren Willen zur Hilfeleistung bekundet und wohl vorgestern offiziell ein Gesuch bei der zuständigen goharischen Behörde eingereicht, Wann darüber entschieden wird, meine Freunde, das bleibt abzuwarten. Die letzte Abriegelung Gohas liegt schon mehrere Jahrzehnte zurück. Seitdem hat sich viel im Land getan und die Bürokratie könnte heute ganz anders aufgestellt sein. Damals dauerten solche Gesuche jedoch, je nach Dringlichkeit der Situation, oft um die 2 Wochen. Bis dahin könnte Obrijan schon ein rauchender Haufen Asche sein. Wie sich die Situation entwickelt und welche Auswirkungen die Feuer auf die Preisentwicklungen für Holzprodukte und, viel wichtiger, auf die Migrationsbewegungen in der Region haben werden, darüber halte ich euch in der nächsten Zeit natürlich auf dem Laufenden. Also bleibt mir treu, meine Freunde. Gut, meine Freunde, pflegt eure Möbel in der kommenden Woche. Nutzt die Kommentarsektion, wenn ihr das Bedürfnis habt, eure unfundierten Meinungen in den Äther zu blasen, aber denkt dran, seid kein Vielfraß. Wer überzeugen will, muss freundlich sein. Ihr könnt euch auch direkt bei mir melden. Einen Link zu meinem Com-Knoten findet ihr in den Shownotes. Ich bin immer offen für neue Informationen, besonders wenn sie nicht allgemein öffentlich zugänglich sind, wenn ihr versteht, was ich meine. In dieser Form hören wir uns in 9 Tagen wieder, wenn wir wieder eine Woche näher am Ende der Zivilisation stehen, wie wir sie kennen. Bis dahin bleibt standhaft. Das war noch nicht der Abgesang. Euer Emil.